Rief on Air, der Finanzpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bellerif on Air, einem Finanzpodcast von der Zürcher Privatbank Bellerif. Mein Name ist Reto Giudicetti, bei mir im Studio sitzt wie immer der Thomas Steinemann, Chief Investment Officer von der Bank Bellerif. Thomas, in 3 Wochen ist Weihnacht. Time is clicking. Ein guter Zeitpunkt für einen Jahresrückblick und natürlich indirekt auch einen Jahresausblick, würde ich mal vorschlagen. Fangen wir doch gerade an mit einem wichtigen Thema. Zoll. Der US-Zolldisput in den letzten paar Wochen dramatische Wendungen genommen, von höheren 39%, glaube jetzt auf 15%. Nicht der Bundesrat hat die Zollminderung verursacht, sondern Privatinitiativen von unter anderem Alfred Gantner und Konsorten. Da gibt es noch ein kleines Nebenschauplätzchen mit einer Klage wegen Bestechung. Das sind, glaube ich, nicht in goldenen Uhren über den Tisch gegangen. Etwas, was der Herr Trump ja, glaube ich, sehr gerne in Anspruch nimmt. Aber vielleicht mal deine Optik, die ganze Zolldiskussion. Wo stehen wir? Wie geht es weiter? Was hat das für einen Impact auf die Schweizer Wirtschaft?
Ich glaube, es ist erfreulich, dass wir jetzt da einen Schritt weiter sind. Oder? Ich glaube, man muss einfach schauen, woher wir kommen. Wir wissen alle, was passiert ist. Wir haben eine Situation gehabt, wo wir plötzlich mit 39% konfrontiert sind, aus welchen Gründen auch immer. Es ist hinter den Kulissen weiterverhandelt worden. Ich finde es wirklich etwas Grossartiges, dass man das Team Schweiz aus verschiedenen Personen besteht, dass das nicht nur Politiker sind, wo engagiert sind, dass jetzt da Unternehmer sich bereitgestellt haben, etwas zu machen. Ich finde das außerordentlich pragmatisch und das Ergebnis zählt. Das ist der Punkt.
Und ist aber schon eher ungewöhnlich, oder? Dass quasi die Wirtschaft selber aktiv wird und im Oval Office aufschlägt.
Ja, es geht um Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist direkt betroffen, nicht Politik. Ich meine, das sind die Personen, die das ausbaden müssen. Und sie vertreten Unternehmungen, die das ausbaden müssen. Der Politiker muss das nicht ausbaden.
Aber was sagt das über die Schweizer Politik, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik?
Dass die, jetzt positiv formuliert, dass die zulassen und auch informiert sind, dass auch andere Kräfte, die direkt Interesse haben, dass man die dann auch lässt und sagt, probieren die es. Ich finde das wirklich etwas Positives. Und man sieht es ja an den Reaktionen vom Umfeld, vom Ausland. Ich meine, die sind alle schockiert, ja. Dass das nicht, dass das quasi so pragmatisch gelöst wird. Und wir sollten da jetzt wirklich auch wieder ein bisschen abrüsten da jetzt intern und damit diesen Bestechung. Also ich bitte dich, Bestechung. Ist hinten rum. Ich meine, vor laufender Kamera übergibst du Rolex und einen Goldbarren. Das sieht man ja.
Das Haar ist super gesucht.
Ja, völlig. Also, das ist lächerlich. Und Geschenke hat es immer schon gegeben von den Politikern untereinander. Also, da gibt es ja ganze Museen, wenn man sieht. Das ist ja alles hinten rum. Wir sehen es. Ja. Wir sehen es vor uns. Und das, finde ich, ist eine Transparenz, die erfrischend ist.
Und was könnte das?
Weißt, es bringt nichts zu sagen, ob ist jetzt das moralisch. Es ist ungewöhnlich, aber es ist eben pragmatisch. Und ich beobachte mit einer gewissen Genugtuung, dass man eben pragmatisch kann etwas machen kann. Und wenn das Ergebnis stimmt, dann ist das etwas Positives.
Das lässt ja auch einen Rückschluss auf den Herrn Trump zu. Er ist offenbar zugänglich für pragmatische Lösungen. Das ist ja vielleicht auch mal erwähnenswert. Also insofern. Auch da offenbar alles halb so schlimm. Was heisst das jetzt für die Wirtschaft? Die doch deutliche Reduktion von der Zölle ist natürlich schon eine grosse, massive Erleichterung.
Ja, aber es sind immer noch 15%. Oder? Das Positive ist, es ist nicht mehr 39, es ist 15. Jetzt anders neutral, nüchtern betrachtet, ist 15 natürlich immer noch wahnsinnig hoch. Und ist natürlich immer noch zu viel. Also insofern bin ich schon auch der Meinung, natürlich, dass die Zölle nicht gut sind. Das ist logisch, das ist nicht gut. Wir haben jetzt etwas erreicht, aber es muss weitergehen. Angeblich ist einmal, die 10% sind ja auch immer noch ein bisschen umgereicht worden. Und jetzt heisst es, ja, die haben schlecht verhandelt, sie müssen 10 rauskommen. Man könnte davon ausgehen, dass ganz sicher die Gespräche weitergehen. Und ich glaube, dass die Schweiz selbstverständlich wird im Hintergrund weiter daran arbeiten, dass die Zölle noch tiefer werden. Und sobald das mit dem Defizit, auch wenn das ja nicht schlimm ist, das wissen wir ja alle, dass das Defizit, das wir haben mit den Amerikanern, nicht schlimm ist. Nur, es ist nun mal so, sie wollen es nicht. Also machen wir das. Und dann gehen wir auch davon aus, dass das mit den Zöllen wieder wieder kommt. Schau, es bringt nichts, dass sie dauernd sich aufzuregen und zu beurteilen. Man muss pragmatisch vorgehen, um die Ziele zu erreichen. Die Welt ist heute noch mal so, wie sie ist. Und dann muss man das akzeptieren.
Du sagst natürlich zu Recht, die 15% sind immer noch 15% zu viel. Ja. Was heisst das jetzt für die US, für die Schweizer Aktientitel?
Ja, die Börse hat soweit jetzt einmal positiv reagiert. Ich meine, wenn man jetzt den Schweizer Aktienmarkt dieses Jahr anschaut, muss man ja sagen, es war ein fantastisches Aktienjahr gewesen. Mhm. Auch die ganzen Exporttitel haben super performt. Wir haben zweistellige Performance. Und einmal mehr haben die Schweizer Firmen natürlich, man arrangiert sich. Es ist einmal mehr schmerzhaft, aber erfolgreich. Es bleibt nicht viel anders, als noch mehr Schrauben anziehen, noch effizienter zu werden. Der eine oder andere wird auch mit 15% müssen gewisse Konsequenzen ziehen, vielleicht gewisse Produktionen doch ins Ausland zu verlegen, auszulagern. Das kann passieren. Und darum, wie gesagt, 15 ist nicht gut. Aber man muss jetzt damit leben. Und ich glaube, die meisten werden können damit leben. Also wir kommen auf den Franken. Ich meine, der Druck auf die Schweiz ist einfach enorm. Mhm. Und es zwingt uns, also uns, die Unternehmen. Ich meine, der Druck, den die Unternehmen haben die ganze Zeit mit dem Aufwerten der Schweizer Franken und mit diesen Zöllen, also das ist schon, es ist schon hart. Aber man akzeptiert das und schafft weiter, macht das Beste daraus.
Welche Sektoren haben besonders unter diesen Zöllen zu leiden?
Ja, die Industrie, vor allem natürlich die Industrie. Es geht ja bei den Zöllen vor allem um, oder nicht nur vor allem, es geht um Güter. Mhm. Es sind ja Dienstleistungen, sind ja gar nicht betroffen, was ja auch eine Skurrilität ist. Weil wenn man die würde, Klammer auf, würde einbeziehen, dann wäre das Defizit nämlich sogar ausgleichen, beziehungsweise sogar umgekehrt eigentlich, dass wir ein Defizit hätten. Klammer zu. Also Güter sind in der Industriewerte, sind Technologiegüter, ob das Sackmesser sind, ob das im Schraubenbereich, im Maschinenbereich, überall. Oder? Die leiden alle.
Jetzt haben wir über die Schweizer Aktien geredet. Ich möchte gleich aber auch mal über die amerikanischen Aktien reden. Auch die haben ja eigentlich überrascht.
Ja, sie haben überrascht. Auch der amerikanische Aktienmarkt war sehr gut gewesen.
Positiv überrascht.
Positiv überrascht. Und es sind eben nicht nur die Technologietitel. Wir reden alle von AI, von den Tech-Titeln und so weiter. Die sind in aller Munde. Wir kommen ja sicher noch auf das. Aber wenn man unter die Decke schaut, ist eben die Gewinnentwicklung relativ breit abgestützt in Amerika. Du hast Technologie, die haben wahnsinnig Gewinn gemacht, über 20% Gewinnwachstum das Jahr. Aber auch andere Finanztitel. Die Finanzbranche in Amerika läuft sehr gut, das kommt man nicht so mit über. Pharma läuft gut in Amerika. Konsumwerte laufen nicht so gut, die haben nicht so gut performt, aber die meisten Branchen machen gute Gewinne. Es ist relativ breit abgestützt. Wird nicht so wahrgenommen, oder? Wir alle reden eher von dieser AI. Oder?
Du erwähnst unter anderem auch die Finanztitel in den USA. Hat das möglicherweise auch damit zu tun, dass in den USA Finanzinstitute anders reguliert sind? Stichwort UBS,
ja, auf jeden
Schweizer
Fall.
Disput, wo wir auf da haben. Ja. Hat das einen Impact? Ja. Ist das tatsächlich eine unmittelbare Auswirkung, die Regulierungs- Intensität, die in den USA offenbar nicht so ausgeprägt ist.
Ja, genau. Also das ist genau das, wo ein wesentlicher Treiber ist, dass die Amerikaner immer die Verschärfung der globalen Regeln wollen, aber selber tun sie lockern. Das ist genau, wie es läuft. Und es zeichnet sich ab, dass globale, in den USA eine Deregulierung stattfindet. Und hinter dem Hintergrund muss man auch die UBS-Diskussion natürlich sehen. Die UBS hat natürlich Amerika im Blick. Und sie antizipieren natürlich bereits, dass es dort nicht nur keine Verschärfung gibt, sondern eine Lockerung gibt. Ja. Und das muss man ein bisschen wissen. Und das passiert. Ich meine, da kennen die Amis, kennen nichts. Das wird die schauen, dass die anderen sich an die Regeln halten und selber werden es gelockert. Finde ich das gut? Nein. Ist es die Realität? Ja. Und damit muss man sich einfach abfinden. Man muss das können antizipieren und auch einfach berücksichtigen, auch in dieser Diskussion mit der UBS.
Ich will das UBS-Thema nicht überstrapazieren. Trotzdem muss ich gleich etwas dazu sagen. Der Altbundesrat Blocher hat ja in der Sonntagspresse vor zwei Wochen einen prominenten Vorschlag gemacht. Eine Abspaltung, eine Aufspaltung in eine UBS Schweiz, UBS America. Ganz kurz, ist das realistisch? Macht das Sinn?
Der Vorschlag ist nachvollziehbar. Ich weiss nicht, ob das technisch möglich ist. Ich muss sagen, da geht es recht in die Eingeweide rein. Ich kann es nicht abschliessend beurteilen. Es tönt vernünftig, meiner Meinung nach. Ich meine, man sagt, wir spalten das ab. Wenn ihr Amerika machen wollt, dann macht das. Und in der Schweiz, die Schweiz. Mir tönt es fast ein bisschen zu einfach. Ich weiss nicht, ob das einfach so geht. Es tönt gut, aber ob das geht, bin ich nicht sicher.
Warten wir jetzt erst mal ab, was im Schweizer Parlament für Summen definiert werden, die dann als Eigenkapitallimite für die UBS sollen in der Schweiz gelten. Lass uns mal über Währungen reden. Schwachen US-Dollar, starken Franken. Auch ein Problem für die Wirtschaft.
Ja, wir haben schon angetönt. Wir haben dieses Jahr eine Aufwertung vom Schweizer Franken zum Dollar von 12%. Das muss man sich vorstellen.
Wow.
Das ist einfach enorm. Das heisst, wir haben nicht nur die Zölle jetzt von 15%, sondern wir haben nochmal eine Preisverschlechterung.
Ein Top-Profit
von 12%. Das macht jetzt noch 30% Preisverschlechterung. Vorher sind es noch 20%, vorher sind es 50% gewesen. Jetzt sind es noch 30%. Also das ist schon enorm. Und das kann man natürlich nicht wirklich einfach so kompensieren. Man muss reagieren. Gewisse Unternehmungen werden den US mehr meiden. Andere werden einfach Produktion verlegen. Also das ist enorm. Und jetzt der grössere Zusammenhang von dem ist natürlich, dass der US-Dollar ja bewusst geschwächt wird von den Amerikanern. Das ist eine erklärte Strategie. Der Dollar muss schwächer werden. Und das Verrückte ist, aus amerikanischer Sicht ist der Dollar immer noch fest. Und das sieht man daran, wenn man den handelsgewichteten Dollar nimmt, nämlich der Dollar, der für die Amerikaner relevant ist, dann ist der immer noch sehr hoch. Für uns Schweizer ist das extrem schwierig vorzustellen, weil der Schweizer Franken so stark geworden ist. Aber Schweiz spielt keine Rolle für die Amerikaner. Darum im Handelsgewicht, der US-Dollar, siehst du die Schweiz eben gar nicht.
Mhm.
Und die anderen Währungen sind eben auch schwach gewesen, die relevant sind für die Amerikaner. Also Kanada, Yen, Mexiko, was noch wichtig ist für die Ami, oder? Die sind eben schwach und darum ist aus amerikanischer Handelssicht der Dollar noch fest. Das heisst, mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass der Dollar weiter runtergeht, ist relativ hoch.
Was ist denn mit dem Rezessionsgespenst, das über der US-Wirtschaft lastet und immer wieder mal thematisiert wird? Gibt es jetzt die Rezession? Setzt sie noch ein? Hat sie schon eingesetzt? Wo stehen wir denn da?
Nein, wir sind relativ, in Amerika ist man relativ gut unterwegs. Es gibt auf dem Arbeitsmarkt gewisse Fragezeichen. Aber ansonsten läuft die amerikanische Konjunktur gut. Man sieht das an der Gewinnentwicklung. Wir haben 20% Gewinnwachstum, das musst du mal vorstellen. In Amerika. Also von einer Rezession kann überhaupt nicht gedreht sein. Und Zeichen sind auf eine gutes Wirtschaftswachstum. Es ist keine Euphorie vorhanden. Ich glaube, es wird eher das Wachstum zunehmen im nächsten Jahr in Amerika und nicht runtergehen. Weil noch gewisse Faktoren da ja noch dagegen gehabt haben. Aber von einer Rezession sind wir also weit weg.
Muss man ja eigentlich konstatieren, dass die Wirtschaftspolitik von Donald Trump aufgeht?
Ja, das ist natürlich jetzt nicht alles sein Verdienst. Oder? Ich meine, die Zölle sind ja eigentlich sind ja wirtschaftsfindlicher, ist ja klar. Also wenn du Zölle erhebst, dann wären Güter teurer für deine Leute. Das heisst, deine Leute müssen mehr zahlen und konsumieren dort auch weniger. Das ist, in dem Sinn kann man sagen, ist das kontraproduktiv. Und das wird sich sicher auch noch dämpfend auswirken, die Zollthematik. Aber die zugrunde liegenden Kräfte in Amerika sind eben noch stärker. Die Dynamik in der Wirtschaft, und das ist das, was so interessant ist, dass eben die amerikanische Wirtschaft extrem dynamisch ist, innovativ nach wie vor, und dass sogar das die Zöllner mag leiden. Also um uns anschauen. Ich glaube nicht, dass der Trump hat nicht viel beiträgt für den wirtschaftlichen Erfolg, sondern das sind auch nicht die beiden. Das sind einfach, das sollen es auch nicht. Das ist für die Wirtschaft da. Mhm. Du musst Rahmenbedingungen setzen, dass die Wirtschaft kann innovativ sein, dass sie erfolgreich sein kann. Und das muss man sagen, das kann man ihm zugutehalten. Das scheint schon der Fall zu sein. Stichwort Deregulierung, Entbürokratisierung. Mhm. Und das macht es natürlich schon besser als die Europäer.
Gut, ich möchte ein neues Stichwort in die Runde rühren. Notenbanken, SNB. Das Jahr ist ja auch immer wieder mal das Minuszinsregime thematisiert worden. Die SNB hat aber früher signalisiert, dass die Hürden sehr, sehr hoch sind, um wieder in das Minuszinsumfeld zu kommen. Bis jetzt sind wir bei einem Nullzinsumfeld. De facto ist es aber, glaube ich, auch schon ein Minuszinsumfeld. in gewissen Bereichen. Was ist da zu erwarten von einer SNB? Du hast, glaube ich, auch schon in einer früheren Runde mal gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen ohne Not, hat man da das Pulver verschossen. Mhm. Das scheint sich jetzt auch etwas zu bewahrheiten. Was ist da zu erwarten in der nächsten Zeit?
Ja, man kann einfach hoffen, dass man so pragmatisch weitermacht. Also ich bin entschiedener Gegner von den Negativzinsen. Ich meine, man kann das einfach nicht immer wieder bringen. Das haben wir das erste Mal Ende 70er Jahre gehabt. Das sind wirklich Notfallregime, wo man eine beschränkte Zeit kann führen kann. Ich weiss, der Herr Jordan hat das fast... Ich weiß nicht, wie viele Jahre, dass wir negative Zinsen hatten, von 15 bis nicht, fast 10 Jahren.
Ja.
Und ja, irgendwie ist es gut vorbeigegangen, aber ich bin überzeugt, dass die Nebenwirkungen, die sind einfach enorm, auch aufs Finanzsystem als solches, auf die Sparer, auf die Pensionskasse, auf unsere Vermögen, negative Zinsen, gilt es zu, wenn immer möglich, zu verhindern. Ich habe den Eindruck, dass die Nationalbank das auch so sieht. Sie haben das sich auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Sie haben gesagt, sie wollen das, wenn sie irgendwie geht, verhindern. Wie machen sie das? Sie haben andere. Es gibt andere Instrumente, die man einsetzen kann, die ein bisschen schonender sind. Alle Instrumente haben ihren Preis, oder? Zum Beispiel Franken verkaufen, Fremdwährung kaufen. Das ist Devisenmarktintervention. Dort ist der Preis, dass man Berge von Dollar sind und Berge von Euros kaufen. Mhm. Und die tendenziell dann abwertet und damit natürlich ein volkswirtschaftliches Vermögen kleiner wird. Aber der Schaden von Negativzins ist meiner Meinung nach klar grösser als von Devisenmarktinterventionen.
Jetzt ist ja die SNB jahrelang von Thomas Jordan die Überfigur geprägt worden. Inzwischen ist ein neuer Mann am Steuer von der SNB. Wie macht er das?
Ich glaube gut. Die konservative Tradition wird weitergeführt. Ich habe das Gefühl, es ist noch konservativer. Man hört relativ wenig. Also es ist, was ich positiv finde.
Obwohl ja angekündigt wurde, ist, dass man vermehrt will, ja. Protokolle öffentlich machen. Der Informationsgehalt von der Informationsoffensive ist aber, glaube ich, eher bescheiden.
Ja, also es hat auch nicht so eine Resonanz in der Öffentlichkeit. Glück. Ich finde es gut, weil jeder kann anschauen. Ich finde, es muss eine sinnvolle Transparenz muss da sein. Man muss nicht alles, jedes Wort, das diskutiert worden ist, muss man nicht veröffentlichen, aber man muss im Wesentlichen die wesentlichen Dinge transparent machen. Und wenn das nicht so von Interesse ist, weil man so hohes Vertrauen hat, dann ist das auch okay. Dann ist das auch okay. Ich glaube, das läuft gut.
Gut, jetzt haben wir über Leitzinsen geredet, wir haben über Aktien geredet. Es gibt aber noch ein anderes Thema, wo, glaube ich, dieses Jahr auch viele Anleger umtreibt. Kryptowährungen, Bitcoin, vom Allzeithoch von $110,000 oder mehr, wenn es mir recht ist, einen brutalen Absacker auf $80,000. Pessimisten sagen, ja, es könnte auf 70 runtergehen. Was ist da davon zu halten?
Ja, Kryptowährungen sind wirklich wahrscheinlich die Anlagethemen, Anlageklassen, die am meisten Exposure oder abhängt von den Zinsen und vom allgemeinen Umfeld, wo entweder eben Risiko on ist oder wo Risiko off ist. Also wenn das ganze Umfeld Risiko off ist, sprich ein bisschen schwache Aktienmärkte, Zinsen, die gehen, dann hast du in der Kryptogeschichte einen enormen Kollaps. Und umgekehrt, wenn die Liquidität hoch ist, also wenn die Zinsen tief sind, wenn es ein Risiko-Umfeld ist, dann boomt das. Und wir haben jetzt vor allem seit dem Sommer einen Absturz gehabt im Kryptobereich. Das hat im Wesentlichen mit der Liquidität zu tun gehabt. Mhm. In Amerika haben wir den Shutdown gehabt und eine gewisse Refinanzierung der Staatsschulden. Man hat dort, das hat den Markt ausgetrocknet. Das hat die Liquidität absorbiert. Und eben, weil die am empfindlichsten sind, die Krypto-Assets, haben auch Kryptos am meisten reagiert. Also sobald jetzt die Liquidität wieder kommt, wovon ich ausgegangen, der Shutdown vorbei ist. Auch die Repo-Märkte, also Repo-Märkte sind die Märkte, wo Banken sich refinanzieren mit den Notenbanken, die sind auch ein bisschen ausgetrocknet. Und das hat, an dem hat man eben gesehen, dass da ein bisschen Spannung im System ist. Und das ist kein Umfeld, wo High-Risk-Assets wie Tech-Aktien oder wie Kryptos gut laufen. Oder? Das ist ja auch mit den AI-Titeln und Tech-Titeln, haben ja quasi im Einklang mit den Kryptos nicht gut performt jetzt in den letzten zwei Monaten. Ja. Davor war es sehr ein Boom gewesen und jetzt haben wir eben, wie du gesagt hast, doch eine deutliche Korrektur gehabt. Aber wenn das so ist, dass man davon ausgeht oder wenn das wirklich wird passieren, dass die Liquidität wieder zunimmt und dass die Spannungen aus dem System rauskommen, dann ist auch davon auszugehen, dass wieder die risky Assets wieder laufen.
Risky Assets, KI war das Thema. Gehört mir wieder mal, oder vermehrt, Blasenbildung. Wie sieht es da aus? Stimmen da, gibt es die Bubble tatsächlich?
Also ich finde die Vergleich mit dem Jahr 2000 nicht angemessen. Also dort, man tut, das war auch eine Tech-Blase gewesen, im Jahr 2000 und 2001. Aber ich kann mich gut erinnern, ich war im Silicon Valley dort gewesen. Und dort haben wir ja gewitzelt und haben gesagt, ja, was verdienen die Tech-Titel eigentlich? Ich meine, die Kurse sind explodiert und niemand hat irgendetwas verdient. Und das war reine Fantasie gewesen. Also wirklich, das war also totale Fantasie gewesen. Und heute ist es wirklich nicht so. Ich meine, das meiste Geld wird heute von diesen Unternehmen verdient. Das heisst, es ist keine Blase in dem Sinn, solange Gewinn wachsen. Eine Blase ist für mich etwas, das jeglicher Realität entbehrt. Also wenn der Markt etwas vorwegnimmt, wo gar nicht existiert. Ja. Und ich meine, ich habe es gesagt, also Gewinnwachstum von der Tech war über 25% gewesen. Gewinnwachstum. Also ich meine, was die Geld verdienen, ist enorm. Und man sieht es ja an den Investitionen, die tätigen werden. Der eine beteiligt sich am anderen für, jedes Mal für Dutzende, teilweise Dutzende Milliarden. Also da ist schon viel Geld drum, das auch verdient wird. Und solange, wenn man die Bewertungen schnell anschaut, also ich meine, da sind wir irgendwo, ich meine, ein Microsoft, ein 30er-Kurs-Gewinnverhältnis. Ich meine, da kannst du ja nur schmunzeln. Ich meine, das hat Nestle auch. Oder? Ja. Also, und das Wachstum, würde ich sagen, ist jetzt nicht genau vergleichbar. Ja. Also, natürlich, es sind viele Titel sehr schnell gewachsen, jetzt gerade Nvidia zum Beispiel. Mhm. Es gibt so ein paar extrem performende
Titel. Hat der Analystenerwartung können entsprechen? Ja, aber es ist Sorgen gehabt, also die haben da geliefert.
Ja, im Moment zeichnet sich halt noch nicht ab, dass das im Großen und Ganzen vorbei ist. Nochmal, die verdienen viel Geld. Korrekturen gibt es immer irgendwann in den Märkten, aber jetzt das Platzen von einer Tech-Blase zeichnet sich jetzt für mich noch nicht ab.
Haben wir noch eine andere Erfolgsstory? Ein Evergreen, Gold. Gold auf Höchststand. Gold ist, glaube ich, dieses Jahr gefeiert worden, wie nichts anderes. Wie geht es da weiter mit Gold?
Ja, es ist schon. Also, mich überrascht das fast ein bisschen mehr als jetzt, dass die Aktienmärkte in dem unsicheren Umfeld so gut marschiert sind. Weil normalerweise, wenn es so ein Risk-On-Umfeld ist, also eben, wenn risky Assets performen, ist normalerweise ist das nicht unbedingt Zeit von Gold. Und trotzdem ist es Zeit von Gold, wie du sagst, höchststehend. Ja. Ich glaube, es hat halt damit zu tun, dass doch eine gewisse Community, die eine gewisse Bedeutung hat, auch Zentralbanken Gold kaufen. Ja. Oder die kaufen natürlich nicht Tech-Titel, aber Zentralbanken im Osten kaufen Gold, halten die Märkte am Leben. Und es gibt sicher viele Teilnehmer, die sagen, Staatsschulden auf dieser Welt sind nicht nachhaltig und das Finanzsystem ist at risk. Die Meinungen gibt es. Und die kaufen Gold. Und digitales Gold wie Krypto.
Ja. Warum redet man eigentlich immer von Gold und nie von Silber? Silber ist ja auch ein Edelmetall, aber ich höre eigentlich immer noch Gold. Vielleicht eine blöde Frage, aber was ist mit Silber?
Silber hat auch einen sehr guten Run und Silber kommt immer mehr. Also ist immer, wenn der Preis ist sehr, sehr hoch jetzt und hat ebenfalls einen guten Run. Es ist halt insofern, ist Silber ein bisschen anders als Gold, weil es halt einfach weniger wert ist pro Gewichtseinheit. Ja. Und damit ist die Attraktivität vom Gold mit ein paar Münzen daheim, die du kannst gut haben kannst, hast du beim Silber nicht. Dann musst du das mit den Köpfen und musst du das Gleiche haben. Aber Silber läuft auch gut. Das ist, man sagt ja, der Poor Man's Gold. Oder?
Ja, das ist absolut. Wir haben jetzt viel über das vergangene Jahr geredet. Lass uns noch ganz kurz ein bisschen nach vorne schauen, im 26. Du hast gesagt, Liquidität ist hoch. Aktien, zyklische Titel, Krypto, Small Cap. Was ist da zu erwarten? Was kommt auf uns zu da im nächsten Jahr?
Also im Moment denke ich gerade, dass das Muster, das wir jetzt sehen im 25, denke ich, geht weiter. Mhm. Sprich, gewisse Zyklizität, also das wird die zyklischen Titel, die vom Wirtschaftswachstum in erster Linie profitieren, ich erwarte ein besseres Wirtschaftswachstum in Amerika nächstes Jahr als dieses Jahr. Zinsen fallen weiter. Die Inflation in den USA ist ein bisschen höher, als sie jetzt im Textbook-Idealfall wäre.
2-3% ist da irgendwie, glaube ich,
Zielbund, oder? Und jetzt da ja mit den Zöllen wird sie noch ein bisschen hoch bleiben. Das wird sich rausschwitzen im nächsten Jahr. Die Inflation wird tiefer sein im nächsten Jahr. Geldpolitik wird noch mal Zinsen senken. Der Paul geht ja dann nächstes Jahr. Der wird nicht in die Geschichtsbücher gehen, als der, der mit hohen Zinsen das Land bremst hat. Ja. Also die Liquidität wird hoch sein. Das ist für mich ein Zeichen, dass man ein ähnliches Muster haben wird. Zyklische Titel, Small Caps tendenziell da erwarte ich, dass es weitergeht.
Du sagst, der Paul geht nächstes Jahr. Ist das ein gutes Zeichen? Man sagt ja, der Paul ist bis jetzt die letzte Bastion gewesen, wo einem Herr Trump seine Ambitionen hat können widerstehen und sich da entgegengestellt hat. Es wird ja vermutet, dass dann der nächste Mann oder Frau am Steuer von der Fed möglicherweise Trump affiner ist und diesen Ambitionen nicht so gut wird können widerstehen. Was heisst das für die Politik oder für die ganze Notenbank-Entwicklung?
Ja, das muss man jetzt natürlich schauen. Oder? Und es gibt auch da Grenzen. Ich habe immer gesagt, dass der Druck vom Trump aufs Fed in dem Sinn übertrieben ist, als das ist eine Institution, die es seit 100 Jahren gibt und nicht ganz, aber doch, 100 Jahre gibt. Und die wissen schon, was auf dem Spiel steht. Also, dass man da leichtfertig irgendwelche Mode und Laune sich hingibt, das halte ich für ein falsches Bild, das man hat. Dass möglicherweise jetzt jemand kommt, der vielleicht eine Meinung hat, dass tiefe Zinsen eher möglich sind. Das hat es immer schon gegeben. Es hat immer schon die Camps gegeben, die eher für Senkungen sind oder für Erhöhungen. Im normalen Kontext. Das ist nichts Schlimmes. Und dass jetzt möglicherweise einer wie kommt, wo sich tendenziell für eine gewisse lockere Geldpolitik einsetzt, das kann sein. Der Markt wird schnell reagieren. Also du wirst gesehen, wir haben so in England, erinnerst du dich vielleicht, wir haben wo unter der Truss, wo hat der Bondmarkt innerhalb von Tagen ist kollabiert. Das heisst, die Zinsen sind auf. Wenn das passiert, dann musst du reagieren. Und dann hast du gemerkt, du hast übertrieben. Ja. Weil dann kannst du deine Staatsschulden nicht mehr finanzieren. Also da gibt es ein Marktkorrektiv. Und darum glaube ich, ja, wahrscheinlich wird jemand kommen, der vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, lockerer ist, aber völlig im Rahmen. Weil, wie gesagt, sonst der Bondmarkt, das ist der liquideste Markt von der Welt, nebst dem US-Dollar selber. Also, da hast du das Blutbad und das können sie sich unmöglich leisten.
Gut zu know. Vielleicht als letzte Frage, als Anleger, Schweizer Anleger, wie soll ich mich jetzt fürs nächste Jahr positionieren? Was gibt es zu beachten? Wo soll ich investieren? Was würdest du da raten?
Ja, ich hoffe, du bist investiert und du hast können profitieren von dem Jahr. Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Du musst ein diversifiziertes Aktiendepot haben, du musst ein bisschen beimischen von Anlageklassen, die nicht so korreliert sind mit Aktien. Gold ist sinnvoll, Cash ist sinnvoll.
Rüstungsaktien?
Rüstungsaktien haben wahnsinnig performt, sind jetzt ein bisschen unter Druck. Wegen der Aussicht auf den Frieden in der Ukraine. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der im Verlauf des nächsten Jahres, dass wir da irgendwie eine Lösung wären. Ich habe irgendwie mein Bauchgefühl gesagt, da geht nicht mehr ewig. For whatever reasons. Also ich glaube, dort wird sich eine gewisse Entspannung gemacht. Das tut wahrscheinlich gewisse Fantasie rausnehmen aus den Rüstungstiteln. Dennoch denke ich, dass das Thema schon auf dem Tisch bleibt. Ich glaube, man ist jetzt aufgewacht, man hat gesehen, man muss etwas machen.
Ja, also
das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, das geht nicht. Und du kannst auch nicht jetzt, wenn sich dort im Frieden abzeigt, die ganze Investition schon wieder rausnehmen. Also das ist jetzt aufgeleist und das wird schon kommen. Also ja, das Thema ist wichtig.
Und Gold, sollen wir das Gold noch kaufen? Ist ja sehr teuer momentan, sollen wir zuwarten, bis es einen kleinen Rückschlag gibt?
Ja, ich glaube, Gold gehört in ein Depot rein, auf jeden Fall. Also es ist, hoffentlich hat man schon. Und wenn du jetzt Cash hast oder etwas geerbt hast, jetzt hast du ja hoffentlich etwas geerbt, ohne Angst, nach dem Abstimmungswochenende, dann finde ich, gehört auf jeden Fall, du musst Augen zu, da gehört Gold, gehört Gold dazu.
Wie viel Prozent?
10%.
Noch 10%?
Ja, finde ich schon.
Okay, gut. Thomas, danke viel mal. Danke auch für das spannende Jahr mit dir. Wir haben doch einige sehr interessante Ausgaben mit dran gehabt. Ich freue mich sehr aufs nächste Jahr, werden wir auch weiterführen. Und bin sehr gespannt, ob sich deine Prognose bewahrheitet. In der Vergangenheit zumindest bist du immer sehr gut gelegen. Insofern werde ich deine Ratschläge beherzigen und dich bilateral über die Performance von meinem Portfolio informieren.
Ja, das ist gut, da bin ich gespannt.
Ich danke dir sehr für die Zeit, die du genommen hast und ich wünsche dir und deiner Familie schöne Weihnachten und bis zum nächsten Jahr.
Danke auch.
Danke.
Bellrive on Air, der Finanzpodcast.